Ja, ich freue mich ganz sehr, dass ich heute hier sein kann. Ist wirklich schön. Ich bringe auch noch mal Grüße von Manu und Frank mit an alle. Aber die werden sicher auch mal wieder da sein. Genau. Ich bin es normalerweise gewohnt, zu Teenagern zu predigen. Und ihr werdet jetzt einfach mal direkt mit reingenommen. Ja, ich weiß, wir haben Teenager unter uns. Schön. Ihr werdet direkt mal mit reingenommen. Und zwar habe ich eine Frage an euch am Anfang. Stellt euch vor, eure Wohnung, euer Haus, der Platz, wo ihr all das habt, was euch gehört, geht in Flammen auf. Und ihr habt ungefähr eine Minute, alles daraus zu retten, was euch wichtig ist. Ich gebe euch mal kurz ein paar Sekunden Bedenkzeit, was das wäre. Und ihr dürft dann einfach mal reinrufen in den Raum, was ihr rausholen würdet aus eurer Wohnung. Wer schon was hat, immer raus damit. Dokumentenmappe, sehr gut. Wo alle Zeugnisse und so Sachen drin sind, wahrscheinlich alles Wichtige. Ja, die Dokumentenmappe, was noch? Die Bibel, sehr schön. Kinder und Haustiere, sehr gut. Danke, dass das kommt. Das ist spitze. Was noch? Du würdest auf deine Frau aufpassen. Das ist gut. Also wir haben Kinder, Haustiere und Frauen gerettet. Das ist schon mal super. Was noch? Fotoalben. Ja, das, wo Fotos drauf sind. Noch was? Ausweispapiere. Ist nämlich teuer, das alles nachzubestellen. Ne? Ist schon. Ist blöd, wenn man sein Portemonnaie mal verloren hat. Ja. Noch was? Ansonsten. Die Gitarre würdest du mitnehmen. Das ist gut, stimmt. Die brennt auch sonst gut, ne? Das Schlagzeug. Der Adrian würde das Schlagzeug mitnehmen. Es geht darum, was du in 30 Sekunden oder einer Minute rausschleppen kannst. Ja. Du könntest vielleicht die Bassdrum mitnehmen oder die Hi-Hat. Oder. Also das ist eine Frage, die man sich manchmal so stellen kann, woran man sieht, was sind die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind. Wenn ich die Sachen verliere oder mein Haus verliere, meinen Besitz verliere, was sind Dinge, die mir so wichtig sind, dass ich sie daraus retten würde? Und wir haben uns ein bisschen schon mal mit dem Thema auf einer Teenie-Freizeit vor kurzem bei uns beschäftigt. Und da habe ich mir die Frage auch gestellt. Das Erste, was mir kam, war Handy und Portemonnaie. Wichtige Unterlagen und das, wo die Bilder drauf sind. Dann habe ich mir überlegt, naja, die hast du dann auch auf der Cloud drauf. Das brauchst du vielleicht nicht. Dann hatte ich auch Fotoalben überlegt, weil die Fotos, die man hat, wo noch nicht digital irgendwas gab, die sind halt weg, ne? Wenn die Fotoalben verbrannt sind. Und habe weiter überlegt und dachte, also kam aber für mich auch an den Punkt, wo ich dachte, was davon brauche ich wirklich? Was davon ist so wertvoll, dass ich es wirklich brauche? Kinder und Haustiere ist nochmal eine andere Kategorie. Das ist was, was wirklich nicht ersetzbar ist. Und habe mich da so auseinandergesetzt mit dem, was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wertvoll? Wenn ich da überlege, für den Lauf meines Lebens, was sind Dinge, die Wert haben? Für die Ewigkeit, was sind Dinge, die Wert haben? Was sind Sachen, die mir so wichtig sind, dass ich sie aus Flammen retten würde und mein Leben dafür vielleicht aufs Spiel setze? Ich will euch ganz kurz drei Verse aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen, die so ein bisschen in das Thema einsteigen. Und zwar ist das aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Ganz kurzer Abschnitt, sind zwei Gleichnisse. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Dieser eine Mann, der diesen Acker gekauft hat, und dieser Kaufmann mit der Perle sind zwei Leute, die etwas entdeckt haben von unschätzbarem Wert. Wo sie gesagt haben, mir ist es wert, mein ganzes Hab und Gut, all meinen Besitz aufzugeben, um diese eine Sache zu besitzen und zu haben. Und die haben den Wert dieser Dinge erkannt. Ich nehme an, wenn das war ein Kaufmann, wird hier beschrieben, der schöne Perlen suchte. Das heißt, der war denn sein Auge war geschult, was ist eine gute Perle? Das kann sein, dass ich eine Perle sehe und mir denke, das könnte auch billiger Modeschmuck von Bijou Brigitte sein oder so. Aber jemand, der ein Kenner ist, der sich mit einer Sache auseinandersetzt, sich damit beschäftigt, der sieht eine Perle und weiß, die ist es wert. Dafür bezahle ich so viel. Das sind Gleichnisse, wo es um das Reich der Himmel geht. Ich glaube, Reich der Himmel, das ist, klingt gerade so abstrakt, was genau heißt das? Ich denke, das bedeutet vieles. Eine Sache, die ich da mal rausnehmen möchte aus dem, was Reich der Himmel ist, ist für mich, Reich der Himmel ist das, wo Gott regiert, wo Gott wohnt. Und ich will mal den Aspekt rausnehmen, Reich der Himmel ist das, wo seine Nähe ist und wo seine Gegenwart ist. Und will diese Gleichnisse mal rein übersetzen in, die Gegenwart Gottes war diesem Mann so wertvoll, dass er bereit war, alles andere dafür aufzugeben, zu verkaufen, wegzugeben, um das Reich der Himmel, um diese Nähe Gottes, seine Gegenwart zu haben und darin zu sein, der diesen Wert erkannt hat. Ja, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das ist auch so ein anderer Vers. Das ist die Frage, was ist uns wirklich kostbar? Woran hängt unser Herz? Woran hängen wir unser Herz? Was sind die Dinge, wo wir Dinge dafür aufgeben, wo wir Zeit freiräumen, wo wir unseren Fokus draufsetzen? Einer meiner Lieblingsbibelstellen, weil ich merke, dass das mein Herz immer und immer wieder anspricht, ist in dem Psalm von David, Psalm 27, Vers 4. In den Psalmen, die David schreibt, wird an so vielen Stellen immer wieder so sichtbar, wie kostbar David Gottes Gegenwart war. Und dass es ihm die eine Sache war, für die er immer wieder alles hingegeben hat. Und im Psalm 27, Vers 4 steht, eins habe ich vom Herrn erbeten, eins, eine Sache, eine einzige Sache habe ich vom Herrn erbeten. In einer anderen Übersetzung steht, das ist mein Herzenswunsch. Hier steht, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist so ein wunderschöner Vers, wo ich sage, mein Herz streckt sich danach aus, Gott, ich will in deiner Gegenwart sein und ich will deine Freundlichkeit schauen und dich kennen, in deiner Nähe sein und einfach das aufnehmen und genießen, dass du da bist. Das war Davids innigster Herzenswunsch. Das ist wunderschön, finde ich. Und manchmal stehe ich davor und denke, Herr, habe ich das schon verstanden, dass du so wertvoll bist? Habe ich schon verstanden, dass deine Gegenwart das Kostbarste ist, was es gibt? Wir haben das vor uns in einem wunderschönen Lied gesungen. Deine Gegenwart, Herr, ist das Kostbarste, was ich habe. Und diese ganze Predigt und das, was ich euch erzähle, hat eigentlich null Wert für unseren Kopf. Wir können das anhören und rausgehen und denken, schön. Aber was eigentlich mein Gebet ist, ist, dass unser Herz neu ergriffen ist von Liebe zu diesem Herrn, den wir haben, der sich für uns ganz hingegeben hat. Und Heiliger Geist, es ist mein Gebet. Es ist mein Gebet, dass du unser Herz neu ergreifst mit Liebe für unseren Herrn. Mit einem Wissen, dass er kostbar ist und dass er es wert ist, alles für ihn hinzugeben. Das ist was wir uns selber nicht nehmen können. Das ist was Gott uns ins Herz schenken muss. Und das, was wonach ich mich selber auch immer wieder ausstrecke. Ich will mit euch gerne mal ein paar Persönlichkeiten aus dem Neuen Testament einschauen, die mir einfach aufgefallen sind und ins Auge gefallen sind, wenn es darum geht, den Jesu Gegenwart kostbar war und die sich auch was haben kosten lassen. Gibt es ganz verschiedene Beispiele. Und wir wollen es dir einfach mal kurz anschauen, wie das für die Leute aussah. Und zwar einmal vielleicht ganz klassisches erstes Beispiel, die Jünger. Die Jünger gehen durch ihr Leben, da sind Fischer dabei, da sind Zöllner dabei, da sind, was weiß ich, ganz normale Tagelöhner dabei, verschiedenste Leute. Und Jesus kommt und spricht die an und sagt, folge mir nach. Und er fragt mich immer, was veranlasst ein Mensch dazu, dass da irgendeiner kommt, sagt, folge mir nach und die lassen zurück. Ihr gewohntes Umfeld, ihre Tagesroutine, die lassen teilweise ihre Familien zurück und gehen los hinein in was, wo sie gar nicht so richtig wissen, was eigentlich passiert. Aber ich glaube, die haben was gespürt davon, dieser Mann, das ist was Besonderes. Und wenn er ruft, dann will ich nicht zurückschauen auf das, was ich hatte, sondern dann will ich da hineingehen. Die haben sich das was kosten lassen, die Jünger. Eine zweite Person aus der Bibel, die ist mir selber erst mehr aufgefallen, wo ich weiß nicht, wer von euch diese Serie kennt, The Chosen. Das ist eine eine Serie verfilmt über das Leben Jesu, existiert im Moment nur in Englisch, aber da wird sein Leben auf eine erstaunliche Art und Weise nochmal dargestellt und herausgehoben. Und da geht es an ein paar Stellen ganz besonders um den Nikodemus. Und der Nikodemus war der, der eines Nachts zu Jesus kam im Dunkeln und kam: Herr, was muss ich tun? Was muss ich tun, um so richtig, also um zu Gott zu kommen? Jesus erklärt ihm das von der Wiedergeburt und Nikodemus ringt damit und versucht es zu verstehen. Und der Nikodemus, das war einer der führenden Schriftgelehrten. Das war der, der es geistlich drauf hatte. Die Leute kannten Nikodemus, die wussten, der hat ein Bibelverständnis, der checkt die Dinge Gottes, das ist ein Lehrer unseres Volkes. Und ich glaube, Nikodemus hat so einen Zwischenweg gewählt, aber ich denke, auch dieses Nachts zu Jesus zu kommen und als entführender Schriftgelehrter des Volkes ihn nach Verständnis zu fragen, das ist ein Demutsschritt. Ich glaube, dass Nikodemus dort auch Stolz aufgegeben hat und auch einen guten Ruf zu verlieren hatte. Wie kann der führende Schriftgelehrte zu so einem dahergelaufenen Wanderprediger kommen und ihn nach geistlicher Einsicht fragen? Und ja, zugegeben, Nikodemus kam nachts, er war damit nicht ganz öffentlich unterwegs. Aber wir sehen später in Gottes Wort mehrere Stellen, wo Nikodemus vor den versammelten Schriftgelehrten für Jesus Partei ergreift. Und wo er vor der versammelten Mannschaft sagt: Leute, dieser Mann, da ist was Wahres dran, schreibt es nicht einfach ab. Er hat sich zu Jesus gestellt. Und er hat dafür seinen Stolz und seinen guten Ruf riskiert. Und das, merke ich, ist immer wieder ein wichtiger Punkt. Wo, an welchen Punkten denke ich habe selber mit Löffeln gefressen und ich weiß die Dinge schon? Oder wo demütige ich mich und sage: Jesus, ich habe keine Ahnung. Ich brauche deine Einsicht. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche Offenbarung von dir. Eine dritte Person, der Zachäus. Finde ich auch eine voll schöne und spannende Geschichte. Der Zachäus, der auf den Baum klettert, weil er gehört hat: oh, dieser Wanderprediger, dieser Jesus kommt vorbei, kraxelt da hoch, will ihn sehen, ist versteckt hinter Blättern, weil er ein kleiner Mann ist. Und Jesus kommt auf ihn zu und spricht ihn direkt mit Namen an. Die haben sich noch nie gesehen und Jesus sagt: Zachäus, bei dir will ich heute essen kommen. Heute will ich bei dir zu Hause sein, will mich von dir bekochen lassen und dann verbringen wir Zeit miteinander. Und der Zachäus total verdattert: klar, ja, komm, lädt ihn ein. Und das Schöne an der Geschichte finde ich, dass Zachäus die Gegenwart Jesu erleben darf, ohne dass er irgendwas dafür tut. Zachäus musste nicht erst mit Sachen aufräumen oder gewisse Dinge sein Leben anpassen. Er war Zöllner, er war verhasst bei den Juden, weil er mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und Jesus kommt zum Zachäus nach Hause und Zachäus darf Jesu Gegenwart und Gemeinschaft genießen. Und da geht ihm das Herz auf. Ohne dass Jesus irgendwas sagt, kommt Zachäus und sagt: Herr, ich bin schuldig geworden vor dir und vor Menschen und ich will das begleichen und will das, was ich geklaut habe, zurückgeben und will das sogar mehrfach und vielfach zurückerstatten. Und Zachäus hat einfach in der Gegenwart Jesu gemerkt, dass wie ich mein Leben lebe und mein Lebensstil passt mit dieser Gegenwart von diesem heiligen Gott nicht zusammen. Und ich will diese Dinge aufgeben, die mich davon fernhalten. Ich will darin leben. Und das finde ich ein weiterer wichtiger Punkt. Zachäus war bereit, sündhaften Lebensstil und Dinge, die nicht Gottes Wesen entsprechen, loszulassen, zu bekennen, abzugeben und gut zu machen, zu bekennen vor Gott und vor Menschen, um diese Gegenwart von Jesus genießen zu können. Ich würde sagen, dritter. Eine vierte Person, wir springen mal so ein bisschen durch, ist der Petrus. Petrus ist mir, ich habe den Petrus gerne, wenn ich von den Geschichten in der Bibel lese, weil der so unglaublich vorlaut ist. Und der sagt: Jesus, ich würde alles für dich tun. Immer und immer wieder. Ich würde für dich sterben. Und dann, wenn es drauf ankommt, vielleicht doch nicht. Und da ist diese Geschichte, wo Petrus wieder unglaublich vorlaut ist, wo Jesus auf dem Wasser über den See gelaufen kommt und die Jünger sind im Boot und es stürmt und die schöpfen und versuchen, sich irgendwie zu retten. Und auf einmal kommt denen so ein Geist entgegen auf dem Wasser und die kriegen die Krise. Was ist los? Und Jesus sagt: hey, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus ist der Erste, der darauf anspricht und sagt: Herr, wenn du es wirklich bist, dann ruf mich aufs Wasser, dann will ich kommen. Und es ist cool, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Petrus in dem Moment von seiner Persönlichkeit her sofort darüber nachgedacht hat, was es bedeuten könnte, aufs Wasser zu gehen. Aber Petrus sagt: Herr, wenn du es bist, dann will ich zu dir kommen. Dann will ich nicht hier im Boot sitzen. Und Jesus sagt, komm Petrus. Und Petrus steigt aufs Wasser raus und er geht ein paar Schritte und das Wasser trägt ihn. Und dann guckt er auf die Wellen und fängt an unterzugehen. Und Jesus kommt und zieht ihn raus. Und ich finde es so cool, dass der Petrus an dem Moment nicht perfekt den Weg gegangen ist. Der hat von Jesus weggeguckt, der ist untergegangen, aber im Endeffekt war er der, der Jesus gepackt hat und der bei Jesus war. Während alle anderen Jünger verschüchtert im Boot saßen und zugeschaut haben, hat Petrus Kontrolle aufgegeben, seine Sicherheit aufgegeben und hat gesagt, Herr, ich gehe einen Schritt von einer Sache, die menschlich komplett unlogisch ist, die nicht funktionieren kann, aber deine Gegenwart ist es mir wert. Deine Gegenwart ist es mir wert, dass ich Kontrolle und Sicherheit aufgebe. Zwei Beispiele habe ich noch. Ich wiederhole noch mal, was wir jetzt hatten. Wir hatten die Jünger, die gewohntes Umfeld, Familie, Routine aufgeben. Ein Nikodemus, der seinen Stolz, seinen guten Ruf aufs Spiel setzt. Ein Zachäus, der seinen sündigen Lebensstil aufgibt. Ein Petrus, der Kontrolle und Sicherheit aufgibt. Und eine weitere Person, die mir aufgefallen ist, ist Maria, die Schwester von Martha. Sehr wohl bekannte Geschichte. Jesus kommt in den Ort, er geht zu Martha und Maria nach Hause. Martha bereitet Schnittchen vor und macht alles schön und ist gut in einfach Gastfreundschaft. Und Maria setzt sich einfach zu den Füßen Jesu. Und Jesus sagt im Endeffekt, sie hat das bessere Teil erwählt. Und ich denke, manchmal entsteht in uns so das Bild, na, die Martha war ja die, die hat halt immer gearbeitet und Maria war halt die Faule, die irgendwie halt immer da saß und nichts gemacht hat. Und ich denke, das wird nicht unbedingt so gewesen sein. Ich denke, auch die Maria hat ein Verständnis davon, was die Rolle der Frau war und wird auch Dinge sonst mit angepackt haben. Aber Maria hat in diesem Moment verstanden, dass es gerade Wichtigeres gibt, als die Dinge zu tun und produktiv zu sein. Sie hat verstanden, dass wenn ich Zeit mit Jesus habe und wenn er hier ist, dann geht es nicht darum, dass ich irgendwas schaffe. Dann geht es nicht darum, dass ich irgendwas vorbereite, so geistlich das auch sein mag. Dann geht es einfach darum, dass ich mit Jesus bin. Und Maria hat da das Verständnis der Kultur von der Rolle einer Frau hinter sich gelassen, was eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre. Die Erwartungen hat sie hinter sich gelassen, die Erwartungen der Leute um sich herum, das hat sie losgelassen. Das ist, glaube ich, manchmal ein ganz wichtiger Punkt. Wo stehen wir unter Erwartungen von Leuten und handeln deswegen? Und ihre Zeit hat sie Jesus hingegeben. Jetzt merke ich, diese Punkte treffen mich immer wieder. Dieses, wo renne ich Produktivität hinterher, dass ich was bringen muss? Wo renne ich Erwartungen von Leuten hinterher? Und wo bin ich tatsächlich bereit, wenn ich weiß, Jesus, du bist hier und ich lasse das alles los und achte nicht darauf, sondern will einfach mit dir sein? Ein letztes kurzes Beispiel, die Sünderin, die Jesus die Füße salbt. Jesus ist mit seinen Jüngern zu Gast, liegt dort zu Tische und haben ihre Männerrunde und reden da über Sachen. Und da kommt diese Frau, die stadtbekannte Sünderin, von hinten an Jesu Füße ran, weint auf seinen Füßen und trocknet die Füße mit ihren Haaren und gießt eine teure Alabasterflasche voller Salböl über seinen Füßen aus. Und es ist für mich, diese Geschichte ist für mich der purste Ausdruck von dem, was Lobpreis eigentlich bedeutet. Ein sich ausgießen vor Jesus. Ein mich erniedrigen und wertzuschätzen, Jesus, du bist das alles wert. Und ich habe ich jetzt selber nicht recherchiert, in der Predigt gehört, dass diese Alabasterflasche voller Salböl, das war jetzt nicht normal, dass sie sowas besessen hat als eine Prostituierte. Und dass vermutlich es sein kann, dass das ihr Erbe war, also ihre komplette Versorgung für den Rest ihres Lebens, was in diesem Wert von dieser Salbölflasche gesteckt hat. Eine sehr kostbare Flasche, kostbares Salböl. Und wo sie mit diesem Moment zum Ausdruck bringt, Jesus, ich gieße meine ganze Zukunft, meine ganze Hoffnung, alles, was ich geplant habe für mein Leben, meinen ganzen Ruf, meine ganze Vergangenheit, ich gieße es zu deinen Füßen aus, weil du mir wertvoller bist als das. Haben wir verstanden, wie wertvoll und kostbar die Gegenwart Jesu ist? Ich merke es ganz oft, das habe ich noch nicht verstanden. Und es ist immer wieder mein Gebet, Herr, offenbar das meinem Herzen. Ich will das verstehen. Ich will das ergreifen von innen heraus. Wir hatten haben so einen Gebetskreis, wo wir immer wieder für die Region mal vom Erzgebirge beten, auch hören dafür, Gott, was tust du in dieser Zeit? Und da ist ein Bild gekommen, ich weiß gar nicht, ob das jemand direkt hatte oder ob das erzählt wurde von woanders, was so ein bisschen in die Zeit reinspricht. Und zwar war das ein Bild von einer großen Kirche. Und die Mauern von der Kirche fallen auf einmal nach außen auseinander, fallen nach außen weg. Und der Blick von außen wird auf einmal frei auf den Altar und auf das Kreuz. Und wo der Eindruck dazu war, dass das eine Zeit ist, wo viele Dinge, die für uns gewohnte Strukturen waren und Dinge, die so da sind, die auf einmal nicht mehr funktionieren und auseinanderklappen, aber wir keine Angst haben sollen davor, dass dieses Äußere, was wir kennen, kaputt geht, sondern dass genau das den Blick frei gibt, wieder neu auf das Wesentliche, und zwar auf das Kreuz und auf das Zentrum. Und es hat mich erinnert, als Sie das erzählt haben, an, ich weiß nicht, ob ihr noch euch erinnern könnt, was in Medien war, der Brand von Notre Dame. Ich weiß gar nicht, war das vorletztes Jahr? Das ist noch nicht so lange her. Vorletztes Jahr wahrscheinlich, ne? Und da gibt es dieses Bild davon, wie ein Bild in die Kirche hinein ist, man sieht die abgebrannten Ruinen und alles, was da eingestürzt ist, und irgendwie aus einer Ecke von rechts oben kommt Sonnenlicht herein und leuchtet genau auf das goldene Kreuz, was vor dem Altar, auf dem Altar steht. Kennt jemand von euch das Bild? Haben das welche gesehen? Also mal gucken. Kann man googeln, das findet man im Internet noch. Und das fand ich ein wahnsinnig starkes Bild, wo menschlich gebaute Hülle verbrennt und eigentlich kaputt geht, aber was sichtbar wird, ist das Kreuz und ist Jesus ganz neu. Und wir haben uns so gefragt in dieser Zeit, was sind eigentlich Dinge, die uns immer wieder diesen Fokus auf das Kreuz verbauen? Wir bauen so viele Dinge dazwischen, die auch wichtig sind und die auch kostbar sind, und kommen irgendwann an den Punkt raus, dass wir zwar in der Mitte einen Altar und ein Kreuz haben, aber ganz viele Sachen rundherum stehen, die den Weg und den Fokus davon so ablenken. Und wo wir so empfunden haben, es ist eine Zeit, wo Gott ganz neu Ablenkung und Dinge, wo unser Herz dran hängt, wegnimmt, damit neu der Fokus frei wird auf das Kreuz und es für Jesus neu sehen. Und kann ich immer nur beten, Herr, gib uns neu diesen Blick auf das Kreuz, dass wir darauf fokussiert sind. Ich will euch noch kurz von... eigentlich ist das ein Zitat. Es ist ein Zitat von Billy Graham. Ich weiß nicht, wer von euch von Billy Graham gehört hat. Großer Erweckungsprediger, unter dem haben ganz viele Menschen zum Glauben gefunden. Und er hat kurz vor dem Ende seines Lebens, ich weiß nicht, ob das schon als seine famous last words gilt oder nicht, hat er einen Satz gesagt. Ich glaube, es hat ihn jemand gefragt, wenn er sein Leben nochmal leben könnte, ob er irgendwas anders machen würde. Und er hat gesagt, wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, würde ich nichts anders machen außer einer Sache. Ich würde weniger Zeug tun und würde mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Und das sagt ein Mann, der sein Leben da hineingegeben hat, für Gott unterwegs zu sein, der riesige Evangelisationsveranstaltung hatte, wo Tausende zum Glauben gefunden haben, dessen an seiner Hose, wo die Knie durchgewetzt waren, weil er so viel Zeit auf den Knien im Gebet verbracht hat, um für die Leute zu ringen, dass sie ihn finden. Und der sagt so einen Satz. Er sagt, ich würde weniger Zeug machen, weniger Veranstaltungen, weniger von diesem Ganzen rundherum und würde mehr Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und ich glaube manchmal, wir haben als Gottes Volk verlernt, was es heißt, einfach mit ihm zu sein. Wir sind so gut darin geworden, viele Dinge zu tun, auch für ihn zu tun, was total wichtig und gut ist. Und ich merke das ganz oft, manchmal weiß ich gar nicht, was es heißt, einfach mit ihm zu sein. Auch nicht Fürbitte zu tun, auch nicht meine Bibel zu studieren, sondern wirklich zu sein und zu wissen, Herr, du bist hier, und Gemeinschaft mit dir ist mir das Kostbarste in meinem Tag, ist mir das Kostbarste in meiner Zeit. Und ich habe mal eine Zeit lang mir, das will ich eigentlich gerne mal wieder machen, mir mehr Zeit genommen, so Bücher zu lesen von den alten Wüstenvätern und von so Heiligen der katholischen Kirche, die ganz, ganz intensiv diese Nähe zu Gott gesucht haben und in dieser Zurückgezogenheit auch mit ihm gelebt haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle ins Kloster gehen müssen, unser Leben zurückziehen und nur noch beten und sonst nichts weiter. Aber ich glaube, dass es einen Weg gibt, auch in dem Alltag, der geschäftig ist, es zu lernen, was es heißt, Jesus, ich bin vor allem mit dir und bin in deiner Gegenwart. Ja. Und ich glaube, dafür würde ich einfach gern noch beten. Das ist eigentlich, ja, gibt es nicht so viel mehr dazu zu sagen. Herr, du bist uns kostbar. Jesus, deine Gegenwart ist das Kostbarste, was wir haben. Und manchmal verstehen wir das ein bisschen mehr, manchmal verstehen wir das nicht so richtig, Herr, aber das ist eine Wahrheit, dass du kostbarer bist als alles. Und Herr, ich bete um Vergebung, auch da, wo ich in meinem Leben mich immer wieder um so viele andere Dinge drehe und so viele andere Sachen wichtig wären und ich so geschäftig bin in Sachen und vergesse, dass eigentlich dieses Sein mit dir das Kostbarste ist, was ich habe. Und Gott, ich bete, dass du unsere Herzen neu ergreifst mit Liebe zu dir und mit einem Verständnis dafür. Heiliger Geist, ich bete, dass du unser Herz erneuerst von innen heraus, dass du unseren Fokus neu setzt, Herr. Gott, dass wir wären wie diese Leute, über die wir vor uns geredet haben, diese Sünderin, die ihr Leben ausgießt zu Jesu Füßen, weil sie sagt, Herr, du bist mir das alles wert, ich gebe dir das alles hin. Jesus, das ist nichts, was wir mit unserem Kopf innerlich irgendwie rausarbeiten können. Das ist was, was du in unser Herz, in unserem Herzen tun musst. Und wir sagen, Herr, hier sind wir. Leg das in uns hinein, veränder uns. Danke für deine Gnade, Herr. Danke, dass du geduldig bist und von großer Güte. Danke, dass du es liebst, in unser Leben hineinzuwirken. Danke, dass du es liebst, wenn wir dir unser Leben hinhalten, da hineinzukommen, zu wirken, deine Herrlichkeit und deine Liebe da hinein auszugießen. Gott, wir haben Sehnsucht nach dir. Danke, dass du hier bist, Herr. Und danke, dass du ein guter Vater bist, ein guter Hirte, der leitet. Herr, wir ehren dich und wir preisen dich. Amen.